verehrte Abwesende, ich, bevor Sie Ihre Fragen, ich nehme an, dass viele sind, hervorbringen, habe ich etwas schon versprochen über Stützen. Und das Wort kommt ja von der gestützten Kommunikation, Facilitated Communication. Das ist eigentlich ein gestütztes Schreiben. Und das ist zunächst eine körperliche Angelegenheit. Ich nehme an, dass Sie wissen, wie das geht. Also das würde ich jetzt nicht erklären. Aber es, wenn man jetzt beobachtet, die Beziehungen zwischen, am besten ist wieder, wenn man mit Autisten beobachtet, dann sieht man, dass es ganz andere Stützmöglichkeiten gibt. Vielleicht das Beste, ich erzähle etwas, was mit mir passiert ist. Es war in der Schweiz, in Rüti-Hubelbad. Da hatte ich irgendwann letztes Jahr ein Seminar für Heilpädagogen. Und eine Heilpädagogin, die hat eine Betreute mitgebracht, eine Dame zwischen 50 und 60, so ungefähr, schwer autistisch. Sie sprach nicht, sie konnte schreiben. Und da sind verschiedene Wunder geschehen. Einmal, dass ich wegen ihrer Anwesenheit nicht einmal, sondern zweimal etwas nicht sagen wollte, aus Rücksicht auf sie. Diese Rücksicht hat überhaupt nicht geklappt, weil in dem Augenblick, wo ich das nicht gesagt habe, hat sie die Hand ihrer Betreuerin genommen und mit ihrer Hilfe auf Papier gebracht, was ich nicht gesagt habe. Ja, also das daraufhin habe ich sie dann gefragt, ja, ob sie versteht, was ich sage. Da hat sie wieder in Schrift geantwortet. Die Antwort hieß, wenn meine Betreuerin ihre Aufmerksamkeit mir leiht, dann kann ich sie verstehen. Wenn sie das nicht tut, dann höre ich sie gar nicht. Was ja nicht stimmt. Also sie hört mich schon, nur sie hört mich nicht als Sprache, sondern als Geräusch. Verstehen Sie? Als ob sie eine Fremdsprache, die sie überhaupt nicht verstehen. So hört sie, wenn ihre Betreuerin ihre Aufmerksamkeit ihr nicht leiht. Ja, wie leiht man denn die Aufmerksamkeit? Ist das verständlich, die Frage? Und das nenne ich jetzt Stützen. Ja, man kann stützen mit der Aufmerksamkeit, man kann stützen mit Berührung, aber vielfach kann man stützen einfach mit Anwesenheit. Ja, das ist ein anderes Beispiel, das ich aus einem Buch, das leider nur bis jetzt ungarisch existiert, obwohl es deutsch geschrieben worden ist, da ist folgende Szene, ein siebenjähriges Mädchen, genial, total autistisch, ja, total. Also genial in dem Sinne, dass sie lesen und schreiben konnte, ohne dass die Eltern es bemerkt haben. Die Eltern dachten, sie ist total, ja, wie soll ich sagen, retardiert, idiotisch. Das war die Meinung des Experten. Ja. Bis dann jemand gekommen ist, eine Heilpädagogin, die in einer Woche entdeckt hat, dass das Mädchen lesen und schreiben kann. Und sie wagte es den Eltern gar nicht sagen, wochenlang, weil sie dachte, die werden denken, sie ist nicht in Ordnung. Also die Pädagogin, die Heilpädagogin. Nun, dieses Mädchen, die Kleine jetzt, die in einer Sonderschule, die hat einen Anfall, irgendwo sie wirft sich auf den Boden und will nicht aufstehen. Jetzt kommen die Lehrer und sagen ihr, steh auf, Sophie, steh auf, komm in die Klasse, nichts. Nach einiger Zeit kommt die Betreuerin, sagt sogar ganz von Ferne, jetzt komm mal, steht sie auf und kommt. Und jetzt denkt ein jeder, dass sie den anderen nicht gehorcht und dieser gehorcht. Und das stimmt nicht. Sie kann nicht aufstehen. Sie kann nicht aufstehen, weil ihre Körperempfindung eben nicht da ist. Verstehen Sie? Wenn man die Gliedmaßen oder den Körper nicht empfindet, kann man sie nicht bewegen. Eindeutig. Und das kann sie nicht. Jetzt kommt diese Frau und sie leiht ihre Aufmerksamkeit. Und dann kehrt die Körperempfindung zurück und ohne Problem steht sie auf und geht in die Klasse. Also ich will jetzt nicht alles... Die ist zum Beispiel so, dass, das war ein Beispiel, was ich gesehen habe auch, dass sie so schnell läuft, dass 14-Jährige sie nicht einfangen können. Ja. Die fast keine Körperempfindung hat. Das heißt, sie bewegt sich von außen, nicht von innen. So wie die afrikanischen Langläufer, die, wenn sie sie anschauen, wie die laufen, und sie vergleichen das, wie, sagen wir, ein Amerikaner oder ein Europäer läuft, dann sehen sie den Unterschied. Ja, warum sie so gut sind. Ja, das ist ganz, sie bewegen sie die Leiblichkeit mit dem sanften Willen, anders gesagt, das könnte man als Synonym verwenden, von außen. Und dann ermüdet man nicht. Dann geht's. Es geht. Das war unser strikter Ausdruck. Auf einmal geht's. Wenn es geht, dann brauche ich mich nicht anstrengen. Strenge sich auch nicht an. Und die beobachtet mit einer Leichtigkeit, ja, wie die laufen. Und so läuft dieses Kind. Und so laufen alle, die noch nicht verdorbene, nicht ganz verdorbene Autisten. Und stützen heißt jetzt, man kann stützen einfach. Wir wissen, ich habe über diese Beziehung unter uns gesprochen, vorige Stunde am Anfang, dass das da ist. Und für die Autisten ist das eine Erfahrung. Für uns ist das selten eine Erfahrung. Wir wissen, ich weiß es nur, dass es so ist. Manchmal ist es eine Erfahrung. Darüber können wir auch noch ein Wort sagen. Ich nenne das Induktion. Aber für die ist es eine absolute Erfahrung, ob wie ich zu ihr stehe. Ja, das ist Stützen. Also wenn es positiv ist, das ist Stützen. Das genügt, dass ich nicht im Kopf, das Denken, das ist für diese Kinder oder für diese Menschen eigentlich, mein Denken ist nur insofern existierend, dass sie das hinter dem Denken steckende Fühlen und Wollen empfinden. Deshalb nicht die Worte und nicht die Gedanken, sondern dieses Wollen, ja, diese Intention. Ja, noch bevor es in Worte gelangt, deshalb ist das Wort auch nicht wichtig in der ganzen Geschichte, manchmal sogar störend. Aber das empfinden sie. Und dieses Netzwerk, was auch zwischen uns ist, ja, das ist für sie Wirklichkeit. Und deshalb kann man sie auf diese Weise auch stützen. Und natürlich auf diese Weise auch, wie soll ich das, was ist das Gegenteil von stützen?
Blockieren.
Ja, unstützen. Ja. weiter. Das heißt, wenn Sie fühlen, jemand verachtet mich, ja, dann kommt was. Ja, dann ist das sofort Anfall, ist da. Also du hast auch solche Beispiele gesagt. Übrigens, deine Autistin da ist nicht das Fühlen mangelhaft, sondern das Mich-Fühlen. Ja. Nicht das Fühlen. Also, die fühlt dich ganz gut. Nur ihre Leiblichkeit fühlt sie nicht. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Also, das wird dich am meisten interessieren, Hartwig. Nämlich, wo diese Hülle, also dieser Mantel, wir nennen das Mantel, der uns von der Welt trennt, ja, diese Mich-Empfindung schwach ist oder nicht da ist, da geht eine, was nicht richtig ist, unmittelbar in die Leiblichkeit. Deshalb sagt man, bei diesen Menschen, die offen sind, ist die Psychosomatik viel stärker wirksam. Es ist nicht der Schutz da, dieser trennende Mantel eigentlich repräsentiert. Das ist zugleich ein Schutz. Und deshalb, wenn wir den harten Willen anwenden, nun, dann erkranken wir so seelisch. Ja? Wir werden gestresst. Das ist der Name für diese Erkrankung. Wenn diese Menschen den harten Willen anwenden müssen, Leistungsdruck oder sie sind etwas, es gibt schon da Notwendigkeiten, dann erkranken sie meistens in ihrem, Verdauungstrakt, ja, Gastritis und so weiter. Das kommt unmittelbar. Da ist nicht erst diese Auffangstelle des Seelischen, wie bei uns. Wenn wir gestresst sind, gut, also dann sagen wir sind gestresst und das bedeutet eine seelische Erkrankung. Zunächst, dann kommt es auch bei uns zum Körperlichen, oft, sagen wir, bei denen unmittelbar. Ist nicht da diese Schützende, der Mantel ist nicht da. Das ist zumindest eine Warnung. Die haben sie nicht. Und deshalb geht das, was sie so erlebt, sofort in die Leiblichkeit. Unmittelbar. Also da ist eine ganz andere, ich würde sagen, ganz andere Physiologie als Erkenntnis notwendig, damit man das versteht. Dass das Fehlen dieses Mich-Empfinden auch etwas Negatives ist, in dem Sinne, wenn da etwas schief geht, im Willen, ja, harter Wille, da wird der Körper sofort der Körper krank und nicht diese seelische, Vermittlerschicht. Sofort geht das unmittelbar. Deshalb so viele viel stärkere Psychosomatik bei diesen Menschen als bei den sogenannten Normalen wird schon einfallen. Also das ist neu. Da sieht man, dass das, was für Rolle diese ganze Sache hat, dieses Mich-Empfinden. Also das ist nicht keine Kleinigkeit, wenn das schwach ist oder schwach ausgebildet ist. Ja.
Sie selbst empfinden, weil diese Selbstbewusstsein, meinen Sie jetzt, sich empfinden, wäre Selbstbewusstsein, oder nicht?
Halt.
Weil es ist eine lange Frage, das ist nur die...
Ja, ja. Ich muss das vorlesen, weil das so richtig hier formuliert ist. Das ist Theosophie, also elementare Anthroposophie, so Eintrittsbuch. Die Seele, ja, das ist das Kapitel, die Seele in der Seelenwelt nach dem Tode. Der Mensch empfindet während des physischen Lebens seinen Körper als sein Selbst. Das, was man Selbstgefühl nennt, gründet sich auf diese Tatsache. Verstehen Sie? Das ist nicht unser wirkliches Selbst. Das wirkliche Selbst ist der Zeuge dafür, dass wir das so empfinden. Das ist bei Steiner ungeheuer ausgearbeitet. Also ich habe hier in diesem Heft noch viele Zitate. Das wahre Selbst ist, wenn die Aufmerksamkeit sich erfährt. Das geschieht nur durch Übung. Das Alltags-Selbst, dieses, wo wir so machen, ob wir es ausführen, diese Geste oder nicht, egal, das ist dieses Mich-Empfinden, was Sherrington Autoperzeption genannt hat. Der war der Erste nämlich, der das so gemacht hat. Hat es noch unterteilt, aber das ist jetzt unwichtig. Das ist, was wir gewöhnlich Selbstbewusstsein nennen. Das ist nicht Bewusstsein des Bewusstseins, sondern das ist Bewusstseins der Leiblichkeitsempfindung. Das nennen wir Selbstbewusstsein. Falsch. Ist ein aber das von dem anderen.
Ja. Selbstbewusstsein, wie das psychologisch gesehen wird. Eine amerikanische Universität hat eine große Umfrage gemacht, um festzustellen, welche Bevölkerungsgruppe den höchsten Bewusstseinsscore, also die höchsten Grad an Bewusstsein hat, an Selbstbewusstsein. Und da darf man jetzt raten, welche Bevölkerungsgruppe rausgekommen ist. Die Kriminellen. Völlig selbstverständlich.
Ja.
Das heißt, dass man die Psychologie für einen Selbstbewusstseinsbegriff eben hat.
Ja.
Der reine Mitempfinden egoistische Begriff.
Ja. Das ist eigentlich in jeder spirituellen Tradition ist das ungeheuer bewusst. Diese zwei Arten von Selbstbewusstsein. Und deshalb denkt man, dass im Buddhismus das Ich nicht verleugnet wird. Unsinn, totaler Unsinn. Ich könnte Ihnen Dutzende von buddhistischen Texten zeigen. Ja. Es wird, dieses Mich wird sozusagen nicht verleugnet, sondern davon muss man loswerden. Ja, damit man das wahre Ich, das nennt man dort die Buddha-Natur, die ein jeder Mensch hat, bewusst wird. Die Buddha-Natur zu sehen, heißt das, zu erfahren. Das ist Gemeinplatz, aber in unserer Zivilisation, wir sagen nicht Kultur, in unserer Zivilisation ist das vergessen worden. Ganz einfach.
Ja. Ich habe noch eine Frage zu dieser Autistin, was du beschrieben hast. Sie leiht mir ihre Aufmerksamkeit, nämlich die Betreuerin.
Ja.
Kannst du etwas dazu sagen, zu diesem Leihen der Aufmerksamkeit?
Ja. Das, also soweit ich das verstehe, es ist das Leihen der Aufmerksamkeit so, dass sie eigentlich mich durch die Betreuerin versteht. Sie versteht, was die Betreuerin denkt. Ja? Nicht unmittelbar mich. Das.
Aber die Betreuerin, wir hatten diesen Begriff ja auch, der Doppeltheit.
Ja. Wenn sie doppelt ist, ist es aus.
Ja, aber die Betreuerin ist im Prinzip, wenn sie jetzt einfach ist, ist sie ganz bei dem Vortrag.
Genau.
Beim Verstehen des Vortrages.
Ja.
Und jetzt stellt sich für mich die Frage, was ist der Unterschied, ob sie jetzt ihre Aufmerksamkeit leiht oder eben nicht? Das, verstehst du?
Ja, ja, ja.
Denke ich gleichzeitig an den Betreuten,
ja,
während dem ich dir zuhöre, dann bin ich nicht mehr einfach.
Nein, nein, klar. Nein. Ja, bitte.
Ich glaube, ich habe meine eigenen Kinder denken, die nicht Artisten sind. Ich habe meine eigenen Kinder denken, die nicht Artisten sind. Das gehört normal,
ja,
gerade ein bisschen sternhaft.
Ja.
Ich habe einfach das Gefühl, dieser Mensch, den kenne ich, der versteht mich, der stützt mich. Das regt überhaupt an, sich zu öffnen.
Ja,
dann geht's.
Ja.
Sonst sitze ich da, verlassen, einsam, mhm, und dann höre ich den, ja, glaube ich, in diesen Weg gehst.
Ja. Ich glaube, es ist noch etwas anderes, weil die Geschichte geht noch weiter. Die wohnen in einem Haus, die Betreuerin und diese autistische Dame. Zwei Stöcke höher wohnt die Betreuerin. Wenn die Betreuerin oben am zweiten Stock am Abend etwas liest, das kann die Autistin am nächsten Morgen ihr erzählen. Das sagt die Betreuerin. Die ich gut kenne, also familiär kenne. Das ist dieses Laien, das heißt zum Beispiel, dass sie nur das in sich hat. Also nicht noch etwas. Denn das würde auch ankommen. Und da würde das stören im Verstehen. Wenn sie, während sie mir zuhört, sie denkt noch etwas.
Es würde sich vermischen.
Würde sich vermischen, so wie das beim Kleinkind ist, wenn es im Spracherwerb ist, wenn da etwas nicht ganz gedacht wird. Also es gibt so Nebengeräusche beim Erwachsenen, wenn er zum Kind spricht, das gibt es oft, dann erlangt das Kind nicht die richtige Bedeutung dessen, was er klingt, sondern es wird durch diese Nebengeräusche gestört. Nebengeräusch ist, dass ich auch noch etwas anderes denke. Ja.
Aber heißt es bei Ihrem Beispiel, dass die Betreuerin beim Reden die Aufmerksamkeit auf der Autistin leitet, damit sie das auch nicht bekommt?
Beim Lesen?
Ja.
Überhaupt nicht. Nein. Dieses Laien bedeutet nicht, dass sie etwas extra tut, sondern es bedeutet, dass zwischen ihnen sowieso eine Beziehung besteht, ja, die müssen sich einander lieb haben. Ja. Und die ganz große Parole bei Autisten oder bei jeglichen, eigentlich bei allen Menschen und allen Kindern, ist, dir zuliebe. Dir zuliebe mache ich alles. Ja, das.
Also eigentlich, was man lernt, da so Stütze, das ist nicht die Kommunikation zu stören.
Genau.
Die Kommunikation ist immer da, wenn sie nicht gestört wird.
Absolut klar.
Es geht nur darum, man übt sich nicht zu stören, weder genau sich noch so.
Ja, das. Ja.
Ich habe eine kleine umgekehrte Frage. Diese Sternenkinder, die haben ja anscheinend ja ihr wahres Ich-Bewusstsein, wenn man so will.
Ja.
Sie sind schon über den Bogen auf.
Ja.
Was wollen Sie eigentlich auf der Erde noch, was sollten Sie auf der Erde noch profitieren? Außer, dass Sie uns zeigen, was ist.
Nichts anderes. Ja. Ist das nicht genug?
Ja.
Das ist, ja, es ist eine, ja, wissen Sie, das hängt mit etwas zusammen, wie Sie fragen. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie das gefragt haben. Weil wir sind, wenn wir nicht sehr bewusst leben und so mit, wie soll ich sagen, mit Orientierung leben, sondern wir sind so aufgewachsen halt in einer Familie, die gut bürgerlich ist und vielleicht Wohlstand und sowas, dann haben wir. Dann, wenn man uns fragt, ja, was ist denn dein Ziel im Leben? Ja, was ist denn dein Ziel im Leben? Dass ich glücklich werde. Das ist in manchen Konstitutionen drin. Ein jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Wer hat das uns gesagt, dass das das Ziel ist? Woher kommt das? Ich würde sagen, solange du auf der Glücksjagd bist, wirst du nie glücklich. Weil das auch nämlich ein Zustand ist, den man nicht hervorbringen kann. Was du Glücklichkeit nennst, also dass du, sagen wir, ein gutes Abendessen gehabt hast und dann noch einen guten Film gesehen hast und so weiter. Nicht darum geht es. Und alle, die ein bisschen nachgedacht haben, die wissen wir können das von den Bodhisattvas lernen, was das Ziel ist und was heißt eigentlich glücklich sein. Nämlich dadurch, dass die arbeiten ja durch Kalpas, das sind Äonen, ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind. Viele. Ja. So. Durch Äonen daran, dass sie nicht zurückkehren müssen in das Rad der Reinkarnation. Also dass sie, sagen wir, alle Knoten des Karma schon auflösen. Das kann man nur auflösen, dass man eine Intuition hat, damit das, wodurch man sie auflöst, nicht so, dass man so fleißig ist und brav. Ja, das genügt weitgehend nicht. Sondern, dass man eine Intuition hat, ja, ich muss über Karma jetzt etwas sagen. Ja. Dann sage ich das andere zu Ende. Ja. Die Bodhisattvas, lassen Sie mich nicht vergessen. Jemand geht spazieren auf der Straße und ein Ziegelstein, wups, fällt auf seinen Kopf, tot, mausetot. Jetzt kommen die Leute und sagen, karmisch. Das war gar nicht karmisch. Das ist nicht so, sondern es passiert Folgendes, das ist nur ein Beispiel, ausgedacht. Er hat eine karmische Schuld. Und das Leben bringt ihm Möglichkeiten, diese Schuld auszugleichen. Das ist gleichbedeutend mit einer Intuition. Sonst geht das nicht. Glauben Sie das nicht, dass jemand zum Beispiel jemand eine Ohrfeige gegeben hat und jetzt sucht er herum, wer gibt mir das zurück, damit ich das ausgeglichen habe. So geht das nicht. Ja, der braucht gar keine Ohrfeige, er muss etwas Schöpferisches machen, damit das ausgeglichen wird und so weiter. Jetzt bringt ihm das Leben eine Möglichkeit und er verpasst es. Was tut das Leben? Bringt ihm noch eine Möglichkeit. Er verpasst es auch. Und so geht das, sagen wir, ja, nach dem Neuen Testament heißt es, wie viel Mal vergibst du einem? 7-mal Petrus. 77 Mal ist die Antwort. Ja? Also 77 Mal bringt das Leben eine Möglichkeit, etwas auszugleichen und der verpasst es. Und dann kommt die Gnade. damit du dein Schicksal nicht noch weiter verdirbst, jetzt die Gnade. Und das ist die Gnade, das ist nicht Karma, das ist das Ende, Gnade. So, also damit Sie wissen, was Karma ist, nicht das, was so geschieht, das ist alles karmisch, auch deswegen nicht, weil Schicksal kann von Zukunft her wirken. Nicht alles ist von hinten bedingt, sondern damit. So, das ist ungeheuer wichtig, ganz besonders heutzutage, dass man nicht alles so auffasst. Also wenn etwas passiert, ja, dann sieht man nach hinten vorige Leben, was ist da. Da gibt es ganze Therapien, die schon drei Inkarnationen aufgestöbert haben, so ausgegraben, so paläontologische Die Psychologie ist meistens auch paläontologisch, sie gräbt aus Kindheit und intrauterines Dasein. Jetzt sind wir schon bei vorangehenden Inkarnationen. Ist schon, sie sind schon bei der dritten vorangehenden und immer weiß ich noch nicht, warum ich als 60-Jähriger nervös bin. Das, so. Aber jetzt zurück zu den Bodhisattvas. Die lösen, die arbeiten daran, nicht zurückkommen zu müssen. Und Bodhisattva nennt man denjenigen, der das erreicht hat. Ja. Er muss nicht zurückkommen. Und was tut er? Er kommt freiwillig zurück, den anderen zu helfen. Nicht nur den anderen Menschen, sondern allem, was geformt ist, zu helfen. Also allen Wesen, die geformt sind, zu helfen. Und daran kann man eigentlich sehen, unser Ziel wäre, wenn wir wirklich auffassen, wer wir sind, nicht, dass wir die Glücksjagd antreten, sondern das Ziel ist, den anderen Menschen zu helfen. Und wenn wir das können und es gelingt, dann sind wir nebenbei glücklich. Ja, verstehen Sie? Dann sind wir glücklich. Wunderbar. Ist gelungen. Ja. Aber nicht, dass wir jetzt, wie werde ich glücklich? So werde ich ganz sicher nie glücklich. Ich habe dann, vielleicht habe ich dann angenehme Dreiviertelstunde. Ja. Verstehe ich schon, was ich meine. Ja.
Über diese Kanton Wasserstadt voll von neuen Kindern,
ja,
was Sie gesprochen haben. So eigentlich, Sie meinen, diese Kinder haben die Fähigkeit der Vergangenheit, so diese Offenheit, aber sie brauchen keinen Priester oder keine, wie Sie gesagt haben, der Vergangenheit. Die Leute haben diese Priester gebraucht, weil alles Ritual sein sollte. Ja. Aber heute, weil diese Priester hatten dieses Selbstbewusstsein, das die anderen nicht hatten, und diese Atemwider, die davon kommt.
Ja.
Aber diese neue Generation hat das schon in sich, dieses Selbstbewusstsein. Die brauchen keine Priester. Jetzt sind alle hier im Kanton Wasserstadt, wie Sie sagen, und was macht diese Gesellschaft? Welche ist die Aufgabe? Falls, ich weiß nicht, ob die Frage verständlich ist.
Noch nicht.
Sie haben gesagt, stellen wir uns vor,
ja,
dass im Kanton Wasserstadt alle diese neuen Kinder kommen könnten und
ja,
wir ohne unsere Hilfe, ohne unsere Eilung sich entfalten. Oder
das ohne unsere Hilfe, das habe ich
nicht gesagt. Nein, Sie haben gesagt, wir müssen sie nicht eilen. Das haben Sie gesagt, oder?
Eilen.
Ja.
Ja, wir müssen sie nicht heilen, weil sie nicht krank sind.
Ja, und dann was?
Wir müssen erst uns heilen, damit wir nicht krank sind. Dann werden wir schon wissen, was zu tun ist. Aber was zu tun wäre, das ist, dass das Leben Sinn hat. Denn daran sind wir erkrankt, dass wir das nicht wissen. Sinn heißt kommunikativen Sinn. Ja, das sagen wir. Egoität ist das Gegenteil des Kommunikativen. Egoität ist das Nicht-Kommunikative. Nützlich ist das Nicht-Kommunikative. Und da müsste das Leben wieder diesen Sinn bekommen, dass man in vergangenen Kulturen Ritual heißt. Ritual ist Kommunikation zu den Göttern hin. Ja? Wir sind Götter, das hat der Herr gesagt, er hatte sogar zitiert aus Psalm 86. Also, ja, das. Dann wäre das möglich, dass die auf die Erde kommen, ohne den harten Willen zu gebrauchen. Das. Wie es einst in alten Kulturen möglich war. Die waren ungefähr geschickt auf der Erde. Die konnten was und ohne das Mich-Empfinden oder größtenteils ohne das Mich-Empfinden, ja, so, warum können wir das nicht? Wer sagt das, dass wir das nicht können? Vielleicht ist es noch nicht uns eingefallen, diese Sache. Aber jetzt ist es eingefallen. Utopie. Ja? Nehmen Sie das als Utopie. Ja?
Wir verherrlichen irgendwie immer so sehr die alten Kulturen, aber es werden doch in den Zeiten auch ganz schreckliche Sachen. Opfer für die Götter gebracht, Menschenopfer, die Leute wurden lebendig begraben.
Ja. Aber da ist viel Zweifel heute daran, an der ganzen mexikanischen Sache. Viel Zweifel, ja, viel. Nicht so, wissen Sie, der Bericht kommt von jemandem, ein einziger Bericht ist darüber da, ja, und es ist viel Zweifel heute dabei, einerseits. Andererseits gibt es auch sowas wie Dekadenz, ja, das gibt es auch. Das können wir wirklich wissen. Ja, sag mal, Alexander.
Jetzt habe ich eine Frage, und zwar die Sternkinder, der kommen jetzt vermehrt quasi vor. Es ist ja quasi fast eine Ausnahme, dass normale Kinder in Anführungszeichen zur Welt kommen. Jetzt ist ja nur noch Frage, also es kommen jetzt vermehrt Sternkinder. Die alte Generation ist jetzt quasi, also die Sternkinder-Generation löst ja jetzt quasi die alte Generation ab.
Ja.
Und das ist ja nur eine Frage der Zeit, also 40, 50 Jahren wird es ja quasi nur noch um diese Menschen gehen. Wem kriegen Sie dann etwas bei?
Ja. Das ist die Frage.
Also, wenn jetzt vermehrt diese Kinder zur Welt kommen,
ja.
Es gibt ja irgendwann dann keine alten Menschen mehr, also keine Leute aus der
alten Welt. Ja.
Wem kriegen Sie dann was bei? Und das ist Ihre Aufgabe.
Ja, Sie. Die Kulturen haben sich einander abgelöst. Ja? Also wo wir auch sind. Das ist jetzt egal, ob wir jetzt die weiße Kultur oder die weiße Zivilisation anschauen. Das ging ebenso, also ein Parallel ging das zum Beispiel in China oder in Japan. Davon wissen wir wenig, wenn wir nicht gerade Fachleute sind auf dem Gebiet. Dass da ebenso ging. Also eine Kultur löst die andere ab. Und jetzt sagen wir, wieso, warum? Dann sagen wir, ja, damit wir Menschen werden. Deswegen. Ja. Die Menschheit veränderte sich immer, wo auch immer. Wir übersehen, also sagen wir das jetzt so anthroposophisch, berührte Menschen, wir sehen die weiße Menschheit, ja, ziemlich beschränkte Sache. Sie sehen nicht, was in Afrika geschehen ist, sie sehen nicht, was in Polynesien geschehen ist, sie sehen nicht, was China oder Japan geschehen ist, in der Mongolei und so weiter. Da waren auch Leute, ja, das kann man nicht irgendwie verheimlichen, da gibt es auch. Aber überall hat sich die Menschheit kontinuierlich verändert. Ja. Manchmal langsam, manchmal steil, heute steil, ja. Romantik steil. Ist sehr interessant, auch die vorromantische Zeit, Schiller, so wieder die Zeit, also das ist typisch schnelle Veränderung. Sturm und Drang, ja, also das ist schon der Ausdruck da, dass das friedlich so geht, also so schön, langsam, gemählich, ja, verändern wir uns, sondern Sturm und Drang, das. Und das wird auch weitergehen, also diese, wenn wir heute sagen, ja, diese Kinder so und so und so, und wir versuchen sie ein bisschen zu beschreiben, dann muss ich sagen, ja, und wie wird es weitergehen, wenn sich noch mehr verändern, noch anders sein. Es stoppt nicht da. Jetzt geben sie uns die, wie soll ich sagen, die Devisen. Was ist zu tun? Was ist jetzt mit uns zu tun? Die Kinder gehen, das müsste man doch eine Proklamation schreiben. Die Kinder geben immer an, was die Erwachsenen tun sollen. Das. Eigentlich ist das. Und das ist das pädagogische Grundprinzip, das können Sie bei Steiner lesen. Wenn ein Lehrer nicht von den Kindern lernt, dann ist er überhaupt kein Lehrer. Hauptbeschäftigung des Lehrers sollte sein, also nicht hindern und womöglich vom Kind lernen. Das ist nicht Neues, nichts, etwas, was ich jetzt mir ausgedacht habe. Das ist eine bekannte Sache. Aber nicht gefolgt. Ja.
Müsste man da nicht auch noch einen anderen Begriff dafür finden? Also Selbstbewusstsein würde es ja dann eigentlich nicht mehr heißen, oder?
Es heißt selbst.
Das bleibt, ob es in Urzeiten ist oder jetzt oder in Zukunft.
Nein. Also das wahre Selbst heißt selbst. Ja. Also ich schlage das vor. Sie können es meinetwegen das höhere Ich nennen oder mit Steiner den Geistmensch, stimmt das? Geist selbst und Lebensgeist und Geistmensch, wie Sie wollen, es ist total egal, wie wir das nennen. Außerdem endet das sowieso auch bei Steiner, nicht? Da gibt es noch weitere Sprossen im Himmel, an der Himmelsleiter. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir einmal erfassen, wir sind Aufmerksamkeit und wenn diese Aufmerksamkeit sich erfährt, dann wird sie selbst. Sie selbst wird es. Im Deutschen ist das ganz schön, also sprachlich. Ist das in Schweden so?
Nein, das ist nicht so gut.
Es ist fast in keiner Sprache so. Im Englischen ist es so, ja.
Wie kommt man denn hin, dass es ein Wir wird? Also ich erlebe so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, dass die Sternenkinder und die Autisten und wir.
Ja.
Und ich glaube, Sie haben auch die Frage, wir machen das nicht zusammen.
Wie schön?
Machen wir die Entwicklung nicht zusammen?
Also im Chor denken kann man schwierig. Verstehen Sie, was ich meine? Wir denken allein. Wir sind nicht im Chor. Aber wenn wir auch zusammen jetzt denken, jeder denkt allein. Wenn wir zusammen nicht denken, sondern eine Konzentrationsübung machen, das ist was anderes. Und darüber haben wir gestern gesprochen. Dann sind, also das Wir kann erreicht werden. Ist nicht, heute ist das nicht gegeben. Einst musste man das Ich erreichen, dass wir loskommen von dem Wir, von den Gruppen, von der Gruppenseele. Und heute ist die Aufgabe umgekehrt. Und damit Gemeinschaft, gestern haben wir über Gemeinschaft gesprochen, es gibt keine andere Möglichkeit, als dieses Mich-Bewusstsein, Autoperzeption, ja, dieses Mich-Bewusstsein einzutauschen oder zumindest auf dem Weg zu sein, einzutauschen zum wahren Selbst. Das wahre Selbst ist absolut selbstlos. Das ist wieder eine schöne deutsche. Das Selbst ist selbstlos. Und deshalb hat kein Problem mit dem Verstehen des anderen Selbst. Überhaupt nicht. Da brauchen wir nicht solche, ja, wie könnten wir denn eindeutig einmal ein Gespräch führen, sodass kein Missverständnis da entsteht. Das ist ja eine fantastische Sache, dass wir, es gibt keinen Satz, der nicht missverstanden werden kann. Überhaupt nicht. Das ist ein Riesenproblem. Und weil du unter diesem Wort, was verstehst du unter diesem Wort? Ja? Da brauchst du 5 Wörter, um das erklären. Da frage ich, und was verstehst du unter diesen 5 Wörtern? Da brauchst du 25 schon. Ja, und wir verstehen uns trotz der Wörter. Trotz der Wörter, ja.
Also ich meine nicht eine neue Gruppenbildung, das war nicht meine Frage.
Ja, ich weiß.
Schon im Entstehen von du und du.
Ja.
Dieses Verständnis.
Im Augenblick, wo jemand selbst wird, versteht er alle anderen. Ohne Probleme. Ja? Unmittelbar. Übrigens, darf ich das, das hatte ich vor. Das ist 231, der 14. November 23. Und indem wir mit unseren Sprachorganen aussprechen, was wir uns sagen wollen, löschen wir damit das aus, was hinter dem, was nur Sinnlichkeit ist, lebt. Sehen Sie das? In dem Augenblick, wo wir unsere gewöhnliche Sprache benutzen, löschen wir etwas aus. Das, was ich vorher erwähnt habe, woher ein Satz kommt, ja, das alles, diese, bevor es erklingt, ja, dass das Fühlen ist und so weiter, das löschen wir aus. Was wundert, dass wir uns nicht einander nicht verstehen, dass wir missverstehen. Wenn wir uns verstehen, trotz der Worte.
Dann hat es ein Ende, oder gibt es ein Ende?
Gott sei Dank nicht. Ja. Denken Sie das. Das ist übrigens auch ein der Sterne hat fast alles schon gedacht. Ja. Er hat gesagt, es wäre schrecklich, wenn irgendwann jemand alle die Welträtsel gelöst hätte. Es gibt es nicht, weil eine Lösung gibt immer neue Rätsel auf. Keine Angst. Also das, dass wir uns einmal so deswegen langweilen werden, weil alles schon gewusst ist, alles schon gelöst, alle Probleme sind jetzt gelöst und jetzt haben wir nichts mehr zu erkennen. Ja, das wäre, wissen Sie, was das wäre?
Das wäre doch schön.
Ich nenne das die Hölle. Ja, das wäre die Hölle. Der Langweiligkeit. Ja, und das ist eine sehr schlimme. Das meinst du, wenn wir alles so, ja, alles ist in Ordnung, ja, wir haben keine Probleme, nichts, keine Fragen mehr. Wie schön wäre, wenn Sie jetzt keine Fragen hätten, ja, würde mich hinsetzen. Auf was?
Auf die Vorrednerin. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen gemeinsam und zusammen.
Ja, natürlich.
Und das Zusammen zeigt sich ja auch immer wieder, zum Beispiel in der autistischen Frau und ihrer Betreuerin. Die autistische Frau nennt es, sie leiht mir das. Eigentlich ist die autistische Frau, die sich etwas leiht, und die Betreuerin gibt es. Und dies Zusammen entsteht dadurch, dass die Betreuerin dadurch auch weiterhin lernt, eindeutig zu sein. Denn sonst kann die autistische Frau nichts leihen und sie kann es nicht geben. Oder sie sagen, wir lernen jetzt von den Kindern, wie jeder Lehrer immer lernt. Nur wenn ich von diesen Kindern lerne, dann kann ich sie unterrichten. Das ist auch wieder etwas, was zusammen ist, was deshalb noch nicht diese Gemeinsamkeit sein, ein gemeinsames Denken, sondern in einem Augenblick oder so etwas von dem Wesen erfassen und darauf reagieren.
Ja.
Und wir haben im Deutschen ja die Unterscheidung. Und wir alle sind hier zusammen und wir tun etwas zusammen, weil leider nicht gemeinsam. Wir denken dann für uns,
ja, das ist
gemeinsam gemacht, das ist eine Übung und ein Zusammenklang gefunden.
Ja. So ist das.
Sicherlich auch schon von Erziehern begriffen worden. Und mir kam der Gedanke, dass einer war, der gesagt hat, es muss sich ändern. Vom harten Willen in den Weichen. Es geht nicht um Autorität, sondern um das Autoritäre. Du musst. Und das hat er sehr genau unterschieden.
Ja.
Die Menschen nach ihm haben es leider sehr falsch aufgenommen.
Ja.
Und dadurch ist diese Begriffsverspannung,
absolut klar.
Autoritär,
ja.
Und Autorität.
Ja, ja.
Hat eben ganz viel,
das ganze Problem ganz kommt bei Herder wieder vor. Es ist fantastisch, wie wir wiederholen. Ja. So. Rücken wir die Stühle beiseite.